Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Pascal Finette aus Colorado.
Viel Spaß! It's just different.
Du hast dann irgendwie im Silicon Valley so in den Mitte der 2000er hast du halt noch viele Leute irgendwie getroffen. Also ja. Ich habe irgendwie das große Glück gehabt, die Google-Gründer zu treffen. Sundar Pichai, der jetzt der CEO von Google ist. Mark Zuckerberg, wie gesagt, alle einmal. Ja.
Ja.
Ich habe Steve Jobs mal getroffen, Tim Cook. Also ganz lustig und ganz, weißt du so, das erzählt man dann mal seinen Kindern. Ich bin groß geworden als Mensch mit viel Neugier. Ja, ich bin irgendwie, ich möchte lernen, ich glaube ganz ehrlich, wir alle sind so geeignet. Ja, also wenn du dir Kinder anguckst, du hast ja drei von denen, die sind natürlich neugierig. Ja, also diese Fragen, warum, ja, die wir als Eltern vielleicht nicht so nach einer gewissen Zeit irgendwie nicht mehr hören können. Wenn du neugierig bist, dann willst du neue Dinge machen. In einem meiner Sessions benutze ich tatsächlich das Wort, das deutsche Wort Neugier. Ja. Weil wenn du das Wort dir mal anguckst, ja, Neu und Gier,
ja.
Es ist so viel besser und so viel präziser als Curiosity.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier seit 2018 und heute in Folge 214 freue ich mich sehr, dass Pascal Finette bei mir ist. Wir beide reden über Innovation, über Neugier und auch über die Frage, wie er das sieht. Er lebt seit vielen Jahren in den USA und berät mit seiner Company Be Radical viele große Unternehmen in genau dieser Frage, wie kommen wir eigentlich zur Innovation? Wir sprechen über AI, über die Rolle von neuen Technologien. Und dazu gucken wir uns natürlich auch die Story an von Pascal, denn die ist ziemlich interessant. Die beginnt natürlich in Deutschland. Er war unter anderem auch bei eBay hier in Deutschland. Bei eBay waren wir ja auch schon mal zu Gast und haben mit der Linde Shares gesprochen, die dort das Marketing macht. Aber er hat dann auch noch viele weitere Unternehmen von innen gesehen und dort gearbeitet. Unter anderem war er bei Mozilla, bei Google hat er gearbeitet und dann war er auch im Silicon Valley selbst bei der Singularity University und all diese Learnings hat er genommen, er spricht darüber, er ist Speaker, er hat ein Buch geschrieben und er packt ganz viel von dem heute auch mit rein in dieses Interview. Ich freue mich sehr, dass wir dazu gekommen sind. Bei mir war es schon spät am Abend, bei ihm war es gerade früh morgens, so wie das sein muss. Ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung bei diesem Gespräch über The State of Innovation 2024 mit Pascal. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Deskly, eurer neuen Workplace-Management-Plattform. Wir reden gleich im Interview mit Pascal über das Büro der Zukunft und auch über diese Back-to-Office-Bewegung. Ja, da werden Leute und natürlich auch viele Führungskräfte ganz besonders zurückgeordnet in die Büros. Aber die Frage ist, was passiert denn da? Wer hat eigentlich den Überblick? Und ihr habt jetzt mit Deskly genau das richtige Tool, um das Büro endlich im Überblick zu haben. Ihr seht nämlich, wie die Auslastung ist, wie viele Leute kommen eigentlich, nutzen welche Orte, welche Schreibtische und welche Räume. Denn die können nämlich gebucht werden über Deskly. Es gibt eine wunderbare, intuitive App und alle Mitarbeitenden können dann dort ganz einfach die Ressourcen buchen. Auch Parkplätze zum Beispiel kann man dort einspeisen und dann habt ihr wiederum als Arbeitgeber auch die Übersicht. Und ich würde vorschlagen, das schaut ihr euch mal näher an. Ich habe natürlich einen Code für euch. Das heißt, es gibt sogar 40% Rabatt, falls das für euch dann interessant sein sollte. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Checkt das unbedingt mal ab. Geht sonst auch gerne auf die Webseite desk.ly. Desk-Sharing im New Work-Style für euch.
Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Pascal heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock am Freitagabend von uns aus.
Ich freue mich riesig, hier zu sein und ganz lieben Gruß zurück aus Boulder, Colorado, wo es in der Zwischenzeit 11 Uhr ist, morgens.
Pascal, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist heute mein Wochenabschluss, könnte man fast sagen, am Freitagabend. Meine Frau hat schon gefragt, du willst jetzt noch einen Podcast aufnehmen? Ich sage, ja, natürlich. Der Pascal, der hat ja eine andere Zeit da drüben. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's hervorragend. Das Jahr ist gut angefangen und es wird sicherlich ein ziemlich aufregendes 2024.
Ja, es passieren ja aktuell täglich auch durch die KI-Thematik neue Dinge. Du bist ja mittendrin auch in diesen ganzen Technologie- und Innovationsthemen. Wir würden heute gerne mal so ein bisschen deine Perspektive auch auf die aktuellen Entwicklungen herausfinden und wollen dich auch ein bisschen kennenlernen. Und ich habe dir gerade schon erzählt, dass ich drei Kinder habe und die mittlere, Mathilda, die ist ja 10 Jahre alt, die spricht das Intro hier ein. Und die Einstiegsfrage, lieber Pascal, ist, wie würdest du der Mathilda, 10 Jahre alt, eigentlich erklären, was du so tust?
Das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, ich glaube, die Mathilda sollte mir erklären vielleicht, was ich tue. Ganz kurz, ich habe einen Hintergrund in Technologie, war irgendwie mal bei eBay in den ganz frühen Tagen und Mozilla und habe diese Insights genommen, um heute Unternehmern, großen Unternehmen, dabei zu helfen, die Zukunft etwas besser zu verstehen und nicht über ihre eigenen zwei Füße zu stolpern, wenn sie in das Thema Innovation einsteigen. Das ist, was wir bei meiner Firma Be Radical machen.
Und du hast ja schon ganz, ganz viel vorher gemacht und deswegen interessiert uns auch nochmal so ein bisschen, wo das eigentlich alles herkommt, weil du bist ja jemand, sagen wir mal, den trifft man so in Deutschland nicht so häufig. Du wirst immer noch bezeichnet als einer der Internetpioniere Deutschlands. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Das ist so ein bisschen das Ding, was man da oft sieht. Erzähl uns doch gern mal, wo kommst du eigentlich her? Wie sah eigentlich so deine Kindheit aus? Weil wir gerade auch von dem Thema Kindheit kommen.
Ja, klar. Ja, Internetpionier heißt ja grundsätzlich erstmal, dass du alt bist. Ja, das ist schon mal wichtig festzustellen. Du bist grundsätzlich Pionier, wenn du irgendwo früh dabei warst und da das Internet in der Zwischenzeit ja auch schon seine, was auch immer, 30, 40 Jahre alt ist, kannst du dir vorstellen, wie alt ich bin. Ja, ich bin irgendwann mal in den 70ern und Anfang der 80er groß geworden und hatte das große Glück, dass mein Vater mir damals einen Heimcomputer gekauft hat. Das war noch irgendwie so eine Sache, ja, so Commodore Heimcomputer. Und habe dann irgendwie sehr früh angefangen, mich mit Computern auseinanderzusetzen und war dann am richtigen Zeit, am richtigen Ort, als das Internet so richtig explodiert ist, so in den Mitte der 90ern. Habe ich an der Uni Köln studiert und an der Uni Köln haben viele andere Leute studiert, die sich auch mit diesem Thema Internet auseinandergesetzt haben. Unter anderem so Leute wie der Jörg Reinbold, der dann mit den Samwer-Brüdern ja Alando gegründet hat, was dann irgendwann mal eBay wurde. Und wir sind dann irgendwie so in dieses Gründerfieber gefallen. Ich habe dann mein erstes Unternehmen aus dem College Dorm Room, also aus meiner Studentenbude im Grunde gegründet. Bin dann irgendwann mal bei eBay gelandet, also eBay in Dreilinden, außerhalb von Berlin.
Die Linde Shares, die dort das Marketing mittlerweile macht, war hier auch schon zu Gast.
Perfekt.
Die war ja auch bei Google, das verbindet euch dann auch noch. Deswegen habe ich mir das in Dreilinden auch ansehen dürfen, wie dort gearbeitet wird, war sehr interessant.
Das glaube ich, ja, das war super spannend. Also ich erzähle es irgendwie immer Leuten irgendwie, ich war da halt irgendwie so in den Anfang der 2000er. Also 25 Jahre her. Ja. Und das war echt so Raketenwachstum. Ja, und ich glaube, den Claim to Fame, den wir bis heute haben, ist, dass wir es nicht kaputt gemacht haben. Also ich glaube, ich kann heute nach wie vor nicht sagen, was wir eigentlich gemacht haben, damit es so erfolgreich war. Aber wir haben es nicht kaputt gemacht. Ich glaube, das ist auch schon mal ganz gut. Ja. Ja, und dann so fast forward, ich habe dann irgendwie eine ganze Menge andere Dinge gemacht, habe dann immer mal wieder meine eigenen Unternehmen gegründet und bin dann so Mitte der 2000er, 2008, in die USA gegangen, um dort bei Mozilla, das ist die Bude, die damals den Firefox-Webbrowser oder heute noch den Firefox-Webbrowser gemacht hat, einzusteigen und dort Innovation zu leiten. Das war super spannend, das war dann halt so Silicon Valley, Hardcore. Also so das Ganze, was du dir so vorstellst, der kalifornische Traum. Den habe ich dann auch eine Zeit lang gelebt.
Was passierte da gerade in der Zeit im Silicon Valley?
Du, das ist so Early Days von Google, Early Days von Facebook. Also ich habe noch Erinnerungen, dass wir uns, als ich bei Mozilla war, als wir Firefox gemacht haben, uns mit Mark Zuckerberg getroffen haben auf dem alten Facebook Campus. Mhm. Das war noch irgendwie, weißt du, irgendwie 2000 Leute, nicht 200.000 Leute oder 20.000 Leute, wie viele auch immer sind. Ich habe da eine sehr lustige Anekdote, weil wir bei Mozilla als Open-Source-Organisation unterwegs waren, konnten wir keine NDAs unterschreiben, also diese Geheimhaltungs-Wischwasche. Und dann haben die uns in das Facebook-Gebäude nicht reingelassen, weil wir den NDA nicht unterschreiben konnten. Und dann haben wir uns mit Mark Zuckerberg im Parkplatz getroffen, haben die Laptops auf die Motorhaube unseres Autos gepackt und haben im Grunde unser Meeting draußen halten müssen, weil selbst Mark Zuckerberg uns nicht in das Gebäude reinkriegen konnte, ohne dass wir diese Geheimhaltungsklauseln unterschreiben. Also lustige Zeit.
Habt ihr noch Kontakt? Habt ihr euch noch mal gesehen? Das ist ja mittlerweile einer der mächtigsten Unternehmer der Welt.
Mit Sicherheit einer der mächtigsten Unternehmer der Welt und mit Sicherheit wird er sich nicht mehr an uns erinnern. Ich habe ihn auch in der Tat auch einmal gesehen. Es ist ganz lustig, also du hast dann irgendwie im Silicon Valley so in den Mitte der 2000er hast du halt noch viele Leute irgendwie getroffen. Also ich habe irgendwie das große Glück gehabt, die Google-Gründer zu treffen, Sundar Pichai, der jetzt der CEO von Google ist, Mark Zuckerberg, wie gesagt, alle einmal. Ich habe Steve Jobs mal getroffen, Tim Cook. Also ganz lustig und ganz, weißt du, so, das erzählt man dann mal seinen Kindern. Nicht, dass irgendjemand von denen sich noch an mich erinnern würde.
Aber Steve Jobs, was war das für eine Begegnung? Das ist natürlich jetzt schon nochmal interessant.
Du, Steve Jobs war lustig. Ich hab, das geht tatsächlich noch viel weiter zurück. Und zwar habe ich, als ich an der Uni Köln war, bei Gravis gearbeitet.
Ja.
Also der deutsche Apple-Händler. Und der damalige Geschäftsführer und der Gründer von Gravis, Archibald Horlitz, unglaublich, unglaublich cooler Typ, der hatte mich irgendwann mal mitgenommen zur Macworld Expo nach San Francisco. Und dann fand ich mich als irgendwie, weiß ich nicht, 19-Jähriger in einem Raum mit Steve Jobs, was schon irgendwie so a dream comes true ist.
Wie ging es dann weiter? Also ich kann mir vorstellen, das ist eine extrem inspirierende Umgebung. Ich selber war noch nicht im Silicon Valley. Ich kenne aber diesen Tourismus, den es gibt und den es schon lange, lange gibt. Mittlerweile fährt man ja auch nach Asien, nach China, guckt sich Shenzhen an und ist ein bisschen globaler unterwegs. Aber lange, lange sind alle ins Silicon Valley gepilgert. Es gab dann diese Geschichten vom Axel Springer Verlag. Bild hat dort überlegt, wie machen sie das. Und du warst ja auch in der Zeit, als dann viele Deutsche immer wieder kamen, ne?
Du, ja, ich habe auch viele von denen getroffen, also vor allen Dingen Axel Springer mit ihrem Haus, die Person, die das Haus geleitet hat, dem Anton, dem habe ich irgendwie seine ersten 10 Meetings verschafft, lustig, also der Tourismus ist lustig, weil du hast auf der einen Seite, glaube ich schon, dass du zumindestens damals eine ganze Menge vom Silicon Valley lernen konntest, einfach so, wie arbeiten die, wie denken die, wie gehen die mit Fehlerkultur um, etc.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen so Disneyland. Ne? Also ich glaube, da war schon viel dabei irgendwie, das gucken wir uns jetzt mal an und dann sehen wir das irgendwie bei Google, dass das Essen kostenlos ist in der Kantine und dann machen wir das in Deutschland auch und dann glauben wir, dass wir wie Google werden. Also das hast du halt auch gehabt, diese Seite. Aber ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge, was man lernen kann. Glücklicherweise, und das ist finde ich spannend, dass du das auch aufgreifst. Auch der Grund, warum ich aus dem Silicon Valley weg bin. Du musst nicht mehr im Silicon Valley sein. Das passiert heute überall.
Ja.
Ja, das passiert in Tel Aviv, das passiert in Shenzhen, das passiert in Sao Paulo, das passiert in Berlin, in London. Und das ist im Grunde schön, weil du hast im Grunde so diese komplette Demokratisierung dieser Ideen, des Lebensstils, der Ansätze etc.
Welchen Impact hat das Silicon Valley gehabt? Also wie schätzt du diese Transformationskraft ein, die sich auf Technologie, aber auch auf die gesamte Wirtschaft dann ausgebreitet hat? In den USA, aber auch weltweit.
Also ich glaube, du kannst Silicon Valley nicht unterschätzen, vor allen Dingen, wenn du die Historie anguckst und was es getan hat. Also wenn du anguckst irgendwie, nach wie vor die größten Unternehmen in der Welt zum großen Teil kommen aus dem Silicon Valley, wurden dort gegründet. Du hast im Silicon Valley aus meiner Sicht im Grunde die reinste Form dieses amerikanischen Pioneer Spirits. Ne, dieses irgendwie, wir probieren Sachen aus, wenn es funktioniert, super, und dann haben wir auch diese riesen Returns, ja, da machst du eben, dann baust du halt eine Company wie Apple, die irgendwie was 2-3 Trillion Dollars wert ja. ist, ja. Du gehst aber auch mit der Fehlerkultur ganz anders um. Ich erzähle dir eine Geschichte, und zwar, als ich mein allererstes Unternehmen, wir haben Venture Capital eingesammelt, das war so am Anfang des Dotcom-Booms, und dann sind wir dann auch, wie jedes gute Unternehmen, sind wir dann auch bankrott gegangen. Und das war so noch so Anfang der 2000er. Wenn ich das jemandem in Deutschland erzählt hatte, war die übliche Reaktion, Mensch, das ist ja schlimm, dass du bankrott gegangen bist. Ne? Irgendwie so dieses, weißt du, so dieses
Mitleid, so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen so Mitleid, vielleicht auch ein bisschen Schadenfreude, weil ich irgendwie so, weißt du, so als 20-Jähriger, ne?
So der naive Junge, ja.
Genau, der naive Junge, der junge Knabe. Ich glaube, das hat sich viel geändert in Deutschland. Also, ja, das war irgendwie vor 20 Jahren. Als ich das allererste Mal in die USA gegangen bin, habe ich jemanden getroffen im Starbucks, also in dem lokalen Starbucks in Mountain View. Wir hatten uns ein bisschen unterhalten. Er fragte mich, was ich gemacht hätte, und ich erzählte ihm diese Geschichte. Und die allererste Reaktion war, wow, das ist ja super, was hast denn du gelernt?
Ja.
Also dieser komplett andere Ansicht, so von wegen irgendwie Scheitern ist okay, solange du was lernst. Ja, und dann eben diese Neugier, was hast denn du gelernt? Was waren die Dinge, die ich von dir lernen kann, die ich jetzt nicht mehr mache, die Fehler, die ich nicht mehr machen möchte? Also sehr unterschiedlich. Ich glaube, das hat Silicon Valley unglaublich geholfen dabei, das zu werden, was es ist.
Du hast mal gesagt, Amerikaner sind optimistischer.
Glaube ich, ja.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich bin auch ein Optimist, und ich lade mir eigentlich in der Regel auch Optimisten und Optimistinnen hier in diesen Podcast ein, weil ich auch immer die Hoffnung habe, dass sich das so ein bisschen verteilt und übergeht. Und das ist auch als Vater für mich wichtig, wenn ich mit den Kindern spreche. Ich kann denen natürlich nicht alles zeigen und erklären, aber ich kann zumindest hoffentlich denen Zuversicht mitgeben. Woher kommt dieser Optimismus bei den Amerikanern?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat viel mit dem mit der Historie zu tun. Also ich meine, das Land ist, also zumindest die moderne Form des Landes, ist sehr neu. Du triffst hier Leute, die dir noch erzählen können, dass sie irgendwie sich daran erinnern, also nicht wirklich erinnern, aber die im Grunde ihre Historie nachvollziehen können zu den Leuten, die mit dem Wagen von der Ostküste zur Westküste gezogen sind.
Ja.
Du hast dann hier auf der anderen Seite so diese lustigen Geschichten, wenn du ein Haus siehst, das irgendwie 100 Jahre alt ist, ist das dann direkt ein historical building. Ja, was ist irgendwie so in Deutschland. Ich bin in Köln groß geworden, wo irgendwie noch Römer merkt, also irgendwie du gräbst ein Loch und dann findest du irgendwas von den Römern.
Oder allein der Dom wurde länger gebaut, als es die USA gibt.
Ja, ganz genau. Aber ich glaube, dass du eben noch nach wie vor so ein bisschen diesen Settler Spirit hast. Ja, und dann hast du eben auch irgendwie in Amerika, jetzt mal von der Politik abgesehen, sind wir ja alle im Grunde sind wir alle irgendwie, kommen wir von überall her aus der Welt. Also ich glaube, das prägt, ja, und das prägt irgendwie die Gesellschaft, das prägt die Leute. Du hast nach wie vor so ein bisschen diese Idee des American Dreams und also ich glaube, das ändert sich alles gerade. Also wir haben ja, politisch ist ja die USA nicht gerade einfach im Moment, würde ich sagen.
Ja.
Wie leider so viele Plätze in der Welt, aber das ist so ein bisschen so, ich glaube, da kommt das her.
Wenn ich hier in Deutschland unterwegs bin und mit Unternehmen spreche oder auch bei Unternehmen bin, ich halte auch manchmal Vorträge, und alle wünschen sich so ein bisschen diese Fehlerkultur, diesen Optimismus, also so parallel zu dem bestehenden Geschäft möchten wir gerne noch innovativ sein und was ausprobieren, ja. Aber es ist kulturell nicht so da. Diese Mentalität, man kann sie ja nicht auf Knopfdruck erzeugen. Und ich denke manchmal, das hängt auch damit zusammen, dass wir in Amerika, also da ist der Optimismus gewissermaßen alternativlos, weil du hast auch nicht diese sozialen Netze wie in Deutschland. Ja. Wenn du hier scheiterst, dann fällst du halt da rein und bekommst dein Geld und dann ist es okay, dann hast du einen Reputationsschaden vielleicht, aber die Welt geht nicht unter. In Amerika, dann kann es sein, dass du wirklich vor dem Aus erstmal stehst. Du musst also weitermachen, du musst dran glauben, dass es was wird und sofort auch wieder aufstehen und natürlich bestenfalls was draus lernen. Ich finde es zwar sehr schön, dass wir in Deutschland dieses soziale System haben, gleichzeitig scheint es mir so, dass uns das auch ein Stück weit hindert manchmal.
Ja, du, das ist ganz spannend, weil du, also oberflächlich würde ich dir absolut zustimmen. Und ganz ehrlich, es ist stressig, in den USA zu leben, wenn du dir über so Themen nachdenkst, wie zum Beispiel Krankenversicherung.
Ja.
Was nicht einfach ist hier. Auf der anderen Seite, wenn du dir Studien anguckst, es gibt Studien zu diesem Thema UBI, also Universal Basic Income, also diese Idee, dass du dieses soziale Netz im Grunde an alle gibst. Und es gibt Studien zum Thema UBI, die zeigen, dass wenn du Menschen die existenzielle Angst nimmst, dass sie tatsächlich innovativer und mehr Entrepreneur geprägt werden. Also du hast auf der der scheint irgendwie auch sowas zu sein, was im Grunde, was dich dazu bringt zu sagen, okay, ich brauche mir jetzt nicht die Sorge zu machen, dass ich meine Miete nicht zahlen kann und dass ich keine Krankenversicherung habe, was mich dann dazu bringt, etwas auszuprobieren und was zu tun. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen, das Argument.
Was würdest du denn jungen Menschen empfehlen, die jetzt gründen wollen? Sagen wir mal in Deutschland.
Gründen. Ja. Gründen. Machen. Ich glaube, das Wichtigste, ganz ehrlich, das Allerwichtigste ist, einfach ausprobieren. Ja, und ich habe der Tim Ferriss, der hat ja diese 4-Hour-Workweek geschrieben, ist ein großer irgendwie Social-Media-Mensch. In dem Buch hat er ein Argument, das ich irgendwie sehr, sehr spannend und gut finde. Er sagt irgendwie, wenn du was ausprobierst, egal was es ist, also irgendwie Firma gründen oder aber auch irgendwie du probierst einen Sport aus oder was auch immer, ja. Du solltest dir die Frage stellen, was sind die schlimmsten Konsequenzen, die passieren können? Wenn die schlimmste Konsequenz nicht ist, du bist tot, du verletzt dich, ist schlimm, oder du bist irgendwie komplett bankrott und irgendwie das Ende der Welt passiert, gibt's im Grunde kein Argument, warum du es nicht ausprobieren solltest. Also ich glaube einfach so ein bisschen so den Willen zu haben, Risiko einzugehen. Und dann hast du nochmal den Riesenvorteil, wenn du, ganz ehrlich, wenn du jung bist, ist das alles auch irgendwie, Fehler sind halt alle irgendwie leichter zu verdauen. Ja.
Ja.
Ich habe, wenn ich mit jungen Leuten spreche, ich sag denen halt immer irgendwie, guck mal, wenn du dir so eine Karriere anguckst, ja, du hast irgendwie, du bist 20, du hast was auch immer, 40 Jahre Karriere vor dir. Ja, also sagen wir mal so 20 bis 60 in der Richtung. Ja. Wenn du irgendwas für, sagen wir mal, 2 Jahre machst, 3 Jahre machst, 4 Jahre machst, ja, sagen wir selbst 4 Jahre, dann hast du 10 Stationen auf deiner Karriere. Wenn du von den 10 Stationen 2 komplett zersägst, 3 okay machst und 5 vielleicht gut sind, who cares? Ist großartig, ja. Du hast, also ich würde irgendwie, du musst, glaube ich, so ein bisschen längerfristig denken im Grunde von Karrieren. Ja, und dann sagst du dir irgendwie so, hey, wenn ich was ausprobiere und für 2 Jahre was ausprobiere, gerade wenn du am Anfang deiner Karriere stehst, who cares? Ja, wenn das nicht klappt, solange du was gelernt hast und du wirst immer was lernen. Ja, solange du was gelernt hast, glaube ich, bist du ganz gut unterwegs.
Ich hatte mal von Reid Hoffman, einem der LinkedIn-Gründer, The Startup of You, gelesen, dieses Buch, der auch sagt, begreif dich selber fast wie ein Startup. Also probier aus, genau, und schau, wo du nach links oder nach rechts gehst. Also guck, dass du dich weiterentwickelst sozusagen. Es kommt also auch so ein bisschen auf die Haltung an. Du hast ja gerade schon erzählt, du hast in deiner Karriere auch viele, viele Stationen. Wir schaffen die heute auch gar nicht alle zu besprechen und wo du überall noch aktiv bist. Was hat dir denn auch dabei geholfen, mit Rückschlägen oder mit Phasen umzugehen, wo es nicht so gut lief?
Ich will das nicht verleugnen, dass es im Amerikanischen sagen wir gerne, it sucks. Ja. Es ist hart. Ja, ich habe, als mein erstes richtiges Startup gegen die Wand geballert ist, ging es mir eine Weile nicht gut.
Ja.
Ja, oder so irgendwie, das ist schon irgendwie so ein Schlag gegens Ego und da fühlt man sich nicht gut. Das hat mich dann auch wirklich ein paar Monate gebraucht, und am Ende einen Backpacking-Trip nach Nicaragua gebraucht,
okay,
um einfach irgendwie den Kopf wieder zu klären. Also ich will das nicht klein sprechen. Ich will das jetzt also nicht irgendwie, weißt du, so ich probiere was aus, ich scheiter und dann bin ich so, yay, super, ich habe was gelernt, ja.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube, aus meiner Sicht, für mich war es halt immer irgendwie, ich bin groß geworden als Mensch mit viel Neugier. Ja, ich bin irgendwie, ich möchte lernen, ich glaube ganz ehrlich, wir alle sind so geeignet. Ja, also wenn du dir Kinder anguckst, du hast ja drei von denen, die sind natürlich neugierig. Ja, also diese Fragen, warum, ja, die wir als Eltern vielleicht nicht so nach einer gewissen Zeit irgendwie nicht mehr hören können. Wenn du neugierig bist, dann willst du neue Dinge machen. Weißt du, ich in einem meiner Sessions benutze ich tatsächlich das Wort, das deutsche Wort Neugier. Ja. Weil wenn du das Wort hier mal anguckst, ja, Neu und Gier,
ja,
es ist so viel besser und so viel präziser als Curiosity, also das amerikanische oder englische Wort dafür, ja. Und
es gibt ja auch Zeitgeist und so deutsche Wörter, genau, die es geschafft
total
haben.
Total. Ja, total. Und Neugier ist gut, ne? Es ist irgendwie gierig sein, neue Informationen aufzusammeln. Und wenn das irgendwie deine Grundmentalität ist, dann glaube ich, bist du ganz gut unterwegs und zu sagen irgendwie, okay, jetzt probieren wir einfach Sachen aus. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es okay. Es ist Teil des Prozesses.
Mach jetzt mal einen Sprung in die Gegenwart. Alle reden über AI, generative künstliche Intelligenz. Und was für mich auch als Vater natürlich interessant ist, ist die Frage, wie bringen wir unsere Kinder in diese Welt? Also wir wissen nicht, was in einem Jahr ist. Wir wissen noch nicht mal, was in einem Monat ist. Also wir haben gerade über Neugier gesprochen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das ein wichtiger Future-Skill ist, wenn man so möchte. Was wird noch wichtig? Was sind die Zukunftskompetenzen aus deiner Sicht?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Neugier mit ganz großer Sicherheit. Die andere große Zukunftskompetenz, glaube ich, ist, dass wir lernen müssen, wie wir lernen. Mhm. Weil du bist jetzt schon und in der Zukunft viel mehr in einer Welt, wo du ständig neu lernen musst, ständig dich mit neuen Dingen auseinandersetzen musst. Ja? Als ich noch zur Uni gegangen bin, also Mitte der 90er oder sowas, ja, da hast du dann irgendwie deinen Abschluss gemacht. Und dann war das Wissen, das du irgendwie an der Uni gelernt hast, das war so locked in, zumindest mal für 10 Jahre. Ja, das, glaube ich, ist heute nicht mehr so. Deswegen müssen wir auf der einen Seite irgendwie so diese Fähigkeit entwickeln, Wissen ständig zu refreshen, also neues Wissen aufzunehmen und auch altes Wissen über Bord zu schmeißen. Also dieses, im Englischen sagt man so gerne unlearning, ja, was ja, auch immer das
also
sein
so
mag.
Also überschreiben, wie so eine Software, stelle ich mir das immer vor.
Genau. Ja, ja, genau. Und auch bereit zu sein, zu sagen, okay, was gestern funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr, ja, oder ist heute anders. Aber dann glaube ich, wenn du dir Kinder anguckst, und ich finde das ganz, ganz erstaunlich, weil das irgendwie, mir hat das nie jemand beigebracht. Wir bringen denen Dinge bei. Wir bringen denen aber nicht bei, wie man Dinge lernt.
Nee. Na?
Und ich glaube, diese Meta-Skill, dieses, wie kann ich denn, also selbst sowas Simples wie lese ich am effektivsten ein neues Buch und hole die Information aus diesem Buch raus? Das bringen wir den Kindern, also zumindest als ich zur Schule gegangen bin, hat man uns das nicht beigebracht. Man hat uns ins Buch gegeben, gesagt, lernt das Buch. Na?
Ja.
Und ich glaube, das sind so Dinge, die wir lernen müssen. Und dann das Dritte ist wirklich so diese Idee rund um dieses Thema Empathie, Flexibilität, so dieses, dass du eben darauf vorbereitet bist, auf eine Welt, die sich ständig ändert,
ja,
und dann in eine Welt, in der du unglaublich viel Uncertainty hast, also diese Unsicherheit über, was passiert denn morgen, und das dann damit gut umgehen kann und dass das einen nicht lähmt.
Ja, worauf können wir uns noch verlassen, könnte man sich ja fragen, ne?
Genau. Hoffentlich auf unsere menschlichen Mitbrüder und Schwestern. Aber ja, die Welt ändert sich rapide. Und ich meine, das siehst du halt irgendwie, ich meine, wenn du selbst die geopolitische Situation anguckst, ja, du, also irgendwie, ich war kurz vor dem Krieg in Israel, war ich in Tel Aviv. da war das noch alles irgendwie nett und schön.
Ja.
Und dann zwei Wochen später fliegen die Bomben, ja.
Ja, das bringt einen schon zum Nachdenken, ne?
Absolut.
Und das bringt mich auch zu der Frage, wie du lernst, denn du bist in vielen Themen drin, du berätst ja auch Unternehmen und musst von daher auch alleine schon wissen, was gerade passiert. Und es muss, und du musst es auch verstehen, durchdringen und die Zusammenhänge herstellen. Durch deine Neugier gelingt dir das bestimmt gut, aber wie lernst du? Wie bleibst du auf dem Laufenden? Wie machst du das?
Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Frage. Also ich kriege die Frage relativ häufig, also irgendwie, wie bleibst du auf dem Laufenden? Ja. Was machst du? Und ich glaube, du musst als Individuum, als Person musst du die Art und Weise finden, wie das am besten für dich funktioniert. Und für mich persönlich, mein Gehirn funktioniert am besten, wenn ich irgendwie ganz viel Input habe, und der Input sehr oberflächlich ist. Also einfaches Beispiel, ich lese jeden Tag lese ich, oder lesen ist übertrieben, ich guck mir das an,
ja.
um die 20 Newsletter und irgendwie 200, 300 Blogposts. Ja? Einfach um zu gucken, was passiert in der Welt. Jetzt lese ich die natürlich nicht, weil so viel Zeit habe ich nicht, sondern was ich mache, ich gucke mir die an und mein Gehirn registriert, das ist einfach, wie mein Gehirn funktioniert, der irgendwie registriert, was passiert so. Ja. Und was dann passiert für mich ist, dass wenn ich Dinge mehrmals sehe, also du siehst zum Beispiel, du hast in der Einleitung ja darüber gesprochen, irgendwie OpenAI hat dieses Text-to-Video-Tool rausgebracht. Ne? Das ist jetzt tatsächlich ganz heiß und gerade gestern passiert. Und ich sehe das einfach irgendwie 10, 20 Mal in verschiedenen Quellen. Dann fange ich an zu sehen, also in meinem Gehirn fangen irgendwie an, diese Verbindungen sich aufzutun, dass das wichtig ist. Ne? Und dann das andere, was ich mache, ist sehr oldschool. Und da gibt es ja auch reichlich Neuroscience dazu, also sehr, sehr viele Studien, die zeigen, ich benutze tatsächlich Papier und Stift und schreibe Dinge viel auf, weil ich feststelle, dass wenn ich mich dazu zwinge, Dinge aufzuschreiben, dass dadurch, dass du Schreiben langsamer ist für mich langsamer als Tippen zum Beispiel, aber das passiert irgendwas in meinem Gehirn, was mir erlaubt, irgendwie Verbindungen besser herzustellen. Also ich mache viel irgendwie mit Papier und schreibe Dinge auf. Häufig gucke ich mir die nie wieder an. Also einfach der Akt des Aufschreibens.
Ja.
Und dann das Letzte, was ich glaube, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich regelmäßig Pausen machen muss von der digitalen Welt. Und das kann dann so was Einfaches sein wie ein langer Spaziergang mit meinem Hund. Einfach um so ein bisschen so Disconnect und dann aber auch so die Sachen so einfach mal wirken zu lassen. Und ich stelle immer fest, dass ich mal irgendwie, wenn ich einen Tag Skifahren gehe zum Beispiel, am Ende des Tages irgendwie ganz viele neue Ideen habe.
Ja.
Weil du einfach weil du dem Gehirn ein bisschen Zeit gibst, die Sachen zu verarbeiten.
Jetzt hat sich in den letzten Jahren die Arbeitswelt auch extrem verändert. Fangen wir mal bei der Pandemie einmal an, in der wir auch aus Deutschland lesen konnten, was auch in Amerika passiert, Great Resignation. Viele haben gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr so arbeiten wie bisher. Ich möchte was anderes. Ich kündige meinen Job. Quiet quitting. Viele Dinge sind passiert. Wie hast du die Pandemie erlebt, auch im Kontext Arbeitswelt? Was hat sich auch dadurch verändert?
Ja, du, ich habe, glaube ich, eine sehr ungewöhnliche Pandemie-Geschichte. Das Erste ist, meine Company, Be Radical, wir sind remote, seit es uns gibt. Also alle meine Kollegen, meine Mitarbeiter, die sind alle remote. Das heißt, dieses ganze Thema Remote Work war irgendwie komplett natürlich für uns, weil das ist die einzige Art und Weise, wie wir arbeiten. In meinem persönlichen Fall war, dass wir als kompletter Zufall am Anfang der Pandemie umgezogen sind. Das heißt, ich bin hier nach Boulder, Colorado gezogen, in ein neues Haus, das leer war. Und ich glaube, die ganze Zeit, die viele Leute irgendwie depressiv zu Hause verbracht haben, habe ich zu Hause verbracht mit dem, Möbel aufstellen, Bilder aufhängen. Für mich und meine Frau war das irgendwie alles ganz merkwürdig, weil es irgendwie im Grunde so ein Pauseknopf war, den wir gedrückt haben, um uns zu Hause im Grunde einzuwohnen. Also meine persönliche Pandemie-Erfahrung ist wahrscheinlich sehr, sehr anders als die meisten Leute hatten. Mhm. Ich glaube aber schon, dass die Pandemie sehr nachhaltig die Arbeitswelt verändert und verändert hat und weiterhin verändern wird. Also das ganze Thema irgendwie Remote Work, Flexible Work ist ja im Grunde 10, 15, 20 Jahre nach vorne getrieben worden von der Pandemie.
Und wir sehen eben auch, dass die Unternehmen Probleme haben, ihre Büros zu füllen. Das heißt, wir sehen auch, dass große Tech-Konzerne gesagt haben, komm bitte zurück oder auch ohne Bitte, komm zurück. Ich habe gerade gelesen, IBM hat sogar gesagt, liebe US-Manager, ihr müsst jetzt zu den Büros hinziehen und ansonsten gibt's Ärger. Und wir haben das auch bei anderen gesehen, bei Unternehmen, die teilweise auch viel Geld ausgegeben haben für ihre Offices, die aber möglicherweise auch ein bisschen das alte Führungsprinzip von Kontrolle vielleicht auch noch ein bisschen in der Kultur haben. Also wie hast du dieses ganze hybride Thema zwischen Office und Homeoffice erlebt und was passiert da gerade bei euch?
Ja, es ist spannend. Ich glaube, du hast halt diese Situation gehabt, wo irgendwie in vielen Branchen Homeoffice überhaupt nicht, ja, und dann auf einmal 100%. Und der Tenor, den wir viel gehört haben in der Pandemie, international, das ist nicht nur amerikanische Unternehmen, sondern auch irgendwie deutsche Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben, haben alle gesagt irgendwie, wir haben unsere Produktivität messbar steigern können. Und das kommt eben daher, dass du, selbst wenn du zu Hause in deinem Homeoffice vielleicht, weißt du, Kinder, musst dich um Kinder kümmern und sowas, alles stressig, keine Frage. Aber du hast tatsächlich weniger Interruptions. Ja, du hast weniger irgendwie Watercooler Moments, wo du irgendwie mit deinem Kollegen halt irgendwie nur am Wassercooler stehst, ja. Das haben mir alle gesagt, irgendwie, wir können Produktivität messen und die Produktivität ist höher. Das Problem ist, dass unsere Kreativität runtergegangen ist. Und ich glaube, so diese Gegenbewegung, die du gerade siehst, dass wir irgendwie Leute wieder zurück in die Büros bringen wollen, teilweise gezwungen, ist eben eine Reaktion dazu. Was ich spannend finde, ist, ich habe bei Mozilla gearbeitet, hatten wir kurz darüber gesprochen. Mozilla, Open Source Organisation, wir waren immer remote und haben, ich glaube, sehr, sehr gut die Tools und die Strukturen geschaffen, dass du in einem Remote-Umfeld sehr produktiv sein kannst, aber auch die Kreativität hast. Und ich glaube, für mich, das ist irgendwie so wenn wir die Diskussion haben mit Unternehmen, wenn die sagen irgendwie so, ja, aber wir müssen die Leute wieder zurückbringen ins Büro und die müssen sich sehen und weißt du, Henker, ja. Ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine faule Ausrede. Weißt du, das ist so, ja, du machst im Grunde das, was du weißt, was funktioniert von der alten Welt, aber du verbringst nicht den Zyklen und die Energie, festzustellen, wie kannst du das in der neuen Welt eigentlich besser machen? Und ich glaube, und das siehst du in den USA auch, bei vielen Unternehmen fängt das an, du hast so das im Englischen sagt man Backfiring. Ja, also ist das, das zahlt sich nicht aus, weil du hast jetzt viele Mitarbeiter, die sagen so, wenn du mich ins Büro wieder zurückzwingst, komme ich nicht mehr.
Ja.
Dann suche ich mir einen anderen Job. Ja, und dann hast du die besten Mitarbeiter nicht mehr.
Wir haben das gerade in Deutschland bei SAP. Mm. Da gab es dann einen großen Widerstand. Auch mit dem Betriebsrat wurde gesprochen, wir möchten da nicht mitspielen. Ich meine, das ist Software. Also da arbeiten, ich weiß nicht, 98% oder 99% am Rechner. Aber ja, vermutlich ist es auch wirklich, wie du sagst, so ein bisschen die Angst davor, die Kreativität zu verlieren oder auch die Bindung zum Unternehmen, die Bindung zueinander. Aber man kann ja auch, glaube ich, erlernen, wie man remote verbunden ist. Und was tut ihr zum Beispiel bei eurer Company dafür, dass ihr gut verbunden seid, also sozial?
Du, auf der einen Seite stellst du sicher, dass du irgendwie im Remote-Bereich, also wir sehen uns jeden Tag remote, ja, über Video, und wir verbringen jeden Tag Zeit, nicht nur über das Business zu sprechen, sondern wir sprechen eben darüber, was hast du am Wochenende gemacht, ja, was sind die Pläne für heute Abend und so weiter. Das andere, was ich glaube ich sehr, sehr wichtig finde, ist, und das ist, wo ich glaube, Unternehmen verstehen das nicht so ganz, ist, du musst Leute physisch zusammenbringen. Ja, in unserem Fall bringen wir unser Team halt regelmäßig zusammen, wo wir uns irgendwie an irgendeiner Location treffen. Dann machen wir irgendwie 3, 4, 5 Tage Offsite. Da wird dann auch ein bisschen gearbeitet, aber es geht dann wirklich tatsächlich darum, abends am Essenstisch zu sitzen und Geschichten zu erzählen. Ne? Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und es ist so dieser Punkt, wo ich glaube, Unternehmen, da ist die Kostensparmentalität irgendwie die falsche. Ja, du hast dann Unternehmen, die sagen irgendwie, super, wir sparen jetzt Geld, weil wir kein Office mehr brauchen, sind dann aber nicht bereit, das bisschen Geld auszugeben, um die Mitarbeiter alle, was auch immer, ja, 3 Monate, 6 Monate oder was auch immer, zusammenzubringen, um eben diesen menschlichen Kontakt herzustellen. Und ich glaube, was ich festgestellt habe, und das haben wir auch bei Mozilla sehr stark festgestellt, wenn du das erste Mal mit jemandem ein Bierchen getrunken hast, ja, und irgendwie abends unterwegs warst, danach ist dann deine virtuelle Kommunikation, egal ob das jetzt E-Mail, Chat oder Video ist, auch eine komplett andere.
Absolut.
Ja, das ist, weil du hast einfach History. Ja, du bist irgendwie, das ist halt nicht irgendwie der Pascal, der irgendwie nur dieser komische Kopf ist, sondern das ist der Pascal, mit dem ich ein Bier getrunken habe. Und da ändert sich die Dynamik sehr deutlich.
Mein Vater hat immer früher gesagt, man muss mal mit den Kollegen in die Kneipe gehen. Das ist wahrscheinlich das. Und ich erinnere mich an meine Zeit in Hamburg, als ich bei einer Agentur war. Und da gab es dann so legendäre Agenturpartys. Aber wir waren auch in der Lebensphase ohne Kids und so in den 20ern reinhauen. Und diese Partyzeit danach, also das war jetzt nicht jeden Tag, aber so einmal im Monat war das, glaube ich, schon, die hat uns dann verbunden, ohne dass das jemand ausgesprochen hat. Aber das sind Netzwerke, die bis heute bestehen, ja. Und das sind jetzt nicht irgendwelche definierten Alumni-Geschichten, sondern das ist einfach erhalten geblieben. Und man hat sich da auf einer anderen Ebene kennengelernt, das ist es wahrscheinlich. Und das ist natürlich wiederum auch die Frage, wo und wie begegnen wir uns eigentlich als Menschen? In der alten Arbeitswelt war das ja vermeintlich so, man spricht so über die Aufgaben, man ist in einer Rolle, ja, und jetzt ist man mehr Mensch, man hat mehr gesehen, auch in der Pandemie von den Menschen, aha, da kommt das Kind mal rein, da läuft der Hund durch, ja. Und das war auch schön, und irgendwie können wir, glaube ich, heute ein bisschen mehr Mensch sein, was ja auch gut ist, wenn das so ist,
ja,
denn am Ende ist ja Arbeit auch ein Teil von uns, und es ist nicht dieses Work-Life, sondern Work ist eben ein Teil von Life, ne?
Genau, ganz genau.
Reden wir nochmal über die zweite große Transformation der Arbeitswelt. Also es gibt viele, aber das Thema AI, wir haben es gerade schon angesprochen. Seit wann beschäftigt dich das?
Lange.
Ja, glaube ich.
Lange vor Generative AI. Also ich kann mich hier noch sehr gut an die vielen Hype-Zyklen zum Thema AI erinnern. Also alles von irgendwie Automation über logarithmische AI über Machine Learning, dann Labeling, wo wir irgendwie diese Datasets hatten, die irgendwie gelabelt werden müssen. Also dieses klassische, ist das ein Hotdog, ja oder nein? Ja, also diese Dinge. Bis hin eben jetzt im Grunde Generative AI. Das Thema ist ja, kommt immer mal wieder auf. Ich glaube, was der Riesenunterschied jetzt ist, ist, dass Generative AI einfach sehr, sehr, sehr zugänglich ist. Ja, also vorher war das halt irgendwie, sehr wenige Leute konnten es machen.
So ein bisschen Rocket Science vorher.
Ja, es ist Rocket Science, es ist teuer, es ist, als Unternehmen ist es teuer. Heute kostet es dich von gar nichts bis $20 im Monat. Ja?
Ja,
ja. Und auf einmal hast du irgendwie Superpowers. Ja? Also ich glaube, da hat sich die Welt sehr geändert und wird sich auch sehr ändern.
Und dann kommen die Medien immer, gerne auch in Deutschland, und schreiben dann also vorher hieß es, die Digitalisierung killt die Jobs, jetzt killt KI die Jobs.
Klar.
Es entstehen ja auch neue Jobs, das wissen wir beide, aber also wer arbeitet schon noch ohne irgendwelche KI-Anwendungen? Ich meine, die stecken ja in vielen ohnehin auch drin, und klar, die generative KI hat jetzt natürlich nochmal ganz viel möglich gemacht. Was hat das auf deine Arbeit für einen Effekt gehabt?
Du, ich will Ein Punkt vielleicht zu dem Thema, weil ich glaube, es ist irgendwie die Diskussion, die ist ja hier auch in den USA riesig.
Ja.
Und zum Teil ja auch berechtigt. Aber ich glaube, wo Sprache wichtig ist, ist, dass wir sprechen immer irgendwie the future of jobs. Ja. Wenn du überlegst, was KI eigentlich macht, ist es vielmehr darum, geht's darum, was sind die Tasks, die KI übernehmen kann. Ja, und ich glaube irgendwie, die Fragestellung ist dann irgendwie, wenn du dir einen Job anguckst, der Job besteht aus Dutzenden oder Hunderten von Tasks. Und einzelne dieser Tasks werden von KI übernommen oder werden von KI leichter, besser, was auch immer, schneller. Ja. und andere Tasks werden eben nicht übernommen. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass da ein Unterschied ist, weil ich finde, diese Future of Jobs Diskussion ist irgendwie so ein bisschen misleading, weil es wirklich darum geht, irgendwie, was ist die Future of Tasks. Und ich glaube, da wird sich viel ändern. Also wenn du heute zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen einen längeren so einen Bericht gelesen über Audioproduktion. Du warst ja auch mal im Audiobereich, im Musikbereich. Und im Musikbereich gibt es so eins dieser großen Themen, ist das Mixing, ja, wo du dann deinen Soundtrack nimmst und den dann einfach, dass der dann wirklich bombastisch sich anhört. Und das ist üblicherweise die Arbeit eines Sound Engineers, die auch relativ gut bezahlt werden. Und du hast heute Tools wie zum Beispiel Apple Logic, das kostet $299. Die haben jetzt ein KI-basiertes Mixing-Tool, das tatsächlich richtig gut klingt. Und das wird sicherlich die Aufgabe eines Audio-Engineers ändern. Jetzt bin ich nach wie vor der Meinung, dass du nach wie vor Audio-Engineers haben wirst. Die werden aber eben anders arbeiten und schneller und ja, mehr machen und so weiter. In dem ganzen Bereich, also wir setzen KI überall ein. Also ich benutze KI viel als Research Assistant, als kreativen Assistent, also diese klassische irgendwie nicht nur, hey, erklär mir das mal, sondern auch irgendwie, was sind die Fragen, die ich über dieses Thema fragen sollte? Ja, was fehlt in diesem Bericht, der alles Mögliche? Eine Sache, die ich noch sagen will zum Thema KI, ich glaube, das ist auch ganz spannend, weil wir sprechen da viel drüber. Es gibt in der Ökonomie etwas, so ein Konzept, das heißt Jevons Paradox. Und Jevons Paradox, Jevons war ein Ökonome im England während der Zeit der Steam Engines. Und in England war damals die Befürchtung, dass aufgrund der Steam Engines, also der Dampfmaschinen, dass England irgendwann mal keine Kohle mehr haben wird. Also England produzierte Kohle damals noch und dann wird man irgendwann, wird dieser natürliche Rohstoff wird weg sein. Und dann hat die Dampfmaschinenindustrie damit geantwortet und gesagt, ja, wir machen aber die Dampfmaschinen doch viel effizienter. Und wenn die effizienter werden, dann wird die Kohle ja länger halten. Und Jevons hat damals gesagt, das ist nicht so, sondern weil wenn ihr die Dampfmaschinen effizienter macht, dann werden wir mehr von denen einsetzen, weil die billiger werden, weil es billiger wird, sie zu setzen. Und Jevons Paradox ist, glaube ich, ist übertragbar auf die Welt der Arbeit. Also das klassische Beispiel ist, in den USA beraten wir den Verband der Steuerberater. Und im Steuerberater-Thema gibt es dieses Thema so, oh mein Gott, KI wird es übernehmen und dann brauchst du keine Steuerberater mehr. Und meine Antwort dazu ist, ja, KI wird vieles übernehmen, aber was es macht ist, es erlaubt dir als Steuerberater erstmal mehr Value zu bringen zum Kunden, weil du dann eben diese stupide Steuerberatungsarbeit nicht mehr machen musst und du kannst es billiger und mehr machen. Und dann wird, glaube ich, die Marktnachfrage nach Steuerberatern größer werden. Weil du dann sagen wirst zu deinem Steuerberater, hey, mach mir nicht nur die Steuern, sondern helf mir auch damit, mein Unternehmen zu gestalten und. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir irgendwie, wenn wir über das Thema künstliche Intelligenz nachdenken, den wir in Betracht ziehen müssen.
Ja, aber erzähl gerne nochmal ein bisschen von eurer Beratungsarbeit. Wie viele Leute seid ihr eigentlich bei euch und für wen arbeitet ihr? Was tut ihr für die?
Wir sind super, super klein und zwar bei Design. Wir sind 5 Leute und der Grund, warum wir die Firma so klein halten, ist, als ich Be Radical gegründet habe, war mein Ansatz, dass ich die Firma so klein halten will, dass ich sie im Zweifelsfall mit meiner Kreditkarte zahlen kann. Was mir dann erlaubt, zu meinen Kunden zu gehen und zu meinen Kunden zu sagen, nein. Und das ist etwas sehr Ungewöhnliches, was wenn du dir überlegst, irgendwie als Kunde, als Berater, ja, als Berater sagst du immer ja, ja. Also der Kunde kommt und sagt irgendwie, ich möchte ein KI-Projekt machen, dann sagst du als Berater, super, helfe ich dir bei, kostet $10 Millionen. Ja. Wir gehen halt zum Kunden und sagen, du möchtest ein KI-Projekt machen, wir glauben, das ist der falsche Ansatz und du solltest das nicht machen. Und das erlaubt uns im Grunde ein sehr anderes Verhältnis mit unseren Kunden zu haben. Wir sprechen mit unseren Kunden gerne darüber, das ist so wie der Hofnarr, damals im Mittelalter, wo der Hofnarr die einzige Person war, die dem König die Wahrheit gesagt hat, weil der Hofnarr kein Eigeninteresse hatte. Ja, jeder andere kommt zum König und sagt irgendwie, ich möchte Ländereien, ich möchte diesen Krieg gewinnen, was auch immer. Ja. Also das ist, was wir machen. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die in, groß sind in der Regel, also alles Mögliche von börsennotiert bis zu privat gehalten. Also von Nike und Pepsi in den USA zu in Deutschland Beiersdorf zum Beispiel oder Bertelsmann, und helfen in der Regel deren Führungskräfte, also so C-Suite und darunter, die Zukunft besser zu verstehen. Wir haben Dialog wie diesen hier über die Zukunft. Wir zeigen denen, was wir glauben, wo die Zukunft hingehen könnte in ihrer Branche, in ihrem Segment. Und dann haben wir Tools und Frameworks entwickelt, um ihnen damit zu helfen, die Zukunft dann auch zu gestalten, zu im Grunde durch Innovation und vielleicht Disruption die Zukunft für sich selbst und für ihre Unternehmen zu gestalten. Und das ist, was wir machen.
Guckt ihr euch dann auch eure eigene Branche an? Wo geht denn die Reise für euch hin in der Beraterbranche?
Total. Absolut, absolut. Du, ich glaube, in der Beraterbranche, ich meine, du siehst das ja auch schon irgendwie, die großen Beratungsfirmen, also die EYs und die Accentures dieser Welt, investieren tatsächlich Milliarden in das Thema künstliche Intelligenz. Aus dem einfachen Grunde, weil die einfach sehen, dass viele Fragen, die für die du heute einen teuren Berater einstellst, kannst du heute schon für $20 mit ChatGPT lösen. Ja, wenn du und das, ich glaube, das macht die nervös. Und ich glaube, da geht auch die Branche hin. Also du wirst sehen, dass auch als Berater musst du dir die Frage stellen, wo bringe ich denn überhaupt noch Mehrwert? Wo schaffe ich denn Mehrwert über dem, was eine künstliche Intelligenz, also ein Tool wie ChatGPT zum Beispiel, lösen kann?
Ja.
Und das ist auch ein evolving field. Also das ändert sich jeden Tag.
Um dann in die Zukunft zu schauen oder zu schauen, wie sie sich entwickeln könnte, müsst ihr natürlich, wie du schon gesagt hast, euch anschauen, was passiert. Du screenst quasi so ein bisschen die Blogposts und all das, was passiert. Du liest dir nicht alles durch, hast du beschrieben, sondern du schaust, was siehst du häufiger, was hat Bedeutung. Und dann ist natürlich eine große Herausforderung heute auch zu schauen, was ist echt und was ist fake.
Total.
Und das wird jetzt natürlich immer schwerer, auch dann nochmal getrieben durch die politischen Themen in den USA, Trump, in Russland, Putin, in Deutschland, die AfD und in vielen anderen Ländern gibt es ähnliche Situationen. Und die versuchen das natürlich für sich zu nutzen. Und was glaubst du, wohin wird sich das Ganze entwickeln? Wird es sich weiter verschärfen? Ich habe auch gelesen, es gibt KI-Programme, die uns dabei helfen zu schauen, was ist eben manipuliert. Mhm. Also man könnte da schnell pessimistisch werden.
Ja, ich glaube, das ist so einer der Punkte, wo ich tatsächlich auch pessimistisch werden würde, bin.
Ja.
Also ich glaube, es ist eine Riesenherausforderung. Also ich glaube, du hast dadurch, dass du diese Confluence dieser Themen hast, also du hast auf der einen Seite KI-Tools und Programme, die im Grunde Fake News generieren können. Ja, du hast Actors, zum Beispiel Trump und Putin und sowas, die diese Programme sehr gerne nutzen, einfach zu ihrem eigenen Nutzen, um sich ihren Nutzen voranzubringen. Du hast den Kollaps, vor allen Dingen hier in den USA, im Grunde den kompletten Kollaps der Newsbranche.
Ja.
Also du hast hier stirbt ja jedes Newsmagazin, ja, Paper und so weiter, zerfällt ja.
Ich glaube, die New York Times haben auch OpenAI verklagt, ne, weil irgendwie OpenAI drauf zugegriffen hat, ja.
Genau. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung, das ist eine Riesenherausforderung. Und ich kaufe das Argument, dass du sagst irgendwie, ja, aber dann haben wir irgendwie gute AI, die dann irgendwie das für uns filtert. Das kaufe ich nur bedingt, weil ich glaube, die Frage ist, das erzeugt Friktion für den Nutzer. Also wenn du als Nutzer hingehst und sagst, ich muss jetzt irgendwie alles, was ich irgendwie im Internet sehe, einmal durch diesen Filter laufen lassen, wie viele Leute machen das? Ja, du und ich machen das vielleicht noch, weil wir halt irgendwie technologieaffin sind und uns das interessiert.
Ja.
Der Großteil der Leute wird es nicht tun. Ja, und die gucken sich dann eben auf TikTok das verrückte Video an und that's it.
Dann hast du die Deepfakes, ne?
Genau. Also ich glaube, das ist ein echtes Problem und ich glaube, dass da auch irgendwie unsere politische Landschaft ein bisschen aufwachen muss zu dem Thema.
Mhm.
Ein bisschen mehr aufwachen muss.
Ein Thema, was mich nochmal sehr interessiert, auch im Kontext Technologie und Innovation, ist Nachhaltigkeit. Auch da könnte man pessimistisch sein. Schaffen wir es noch, die Klimakrise in irgendeiner Form abzuwenden? Oder hilft uns Technologie sogar dabei, das zu tun? Ich war bei Google auch in Berlin zu Gast. Der Ralf Bremer ist da der Pressesprecher und hat mir erzählt, dass Google auch zum Beispiel daran arbeitet, also an vielen Projekten ja natürlich, aber auch unter anderem daran, diese Kondensstreifen zu minimieren, die einen großen Anteil offensichtlich auch daran haben, an dem Treibhauseffekt. Und also es gibt auch viele gute Projekte, die uns Optimismus vermitteln können.
Absolut.
Wie siehst du das Thema?
Kompliziert. Klimawandel ist kompliziert. Auf der einen Seite hast du eben so Themen wie, also Kondensstreifen von Flugzeugen, was Google macht irgendwie. Ich habe heute Morgen von der amerikanischen Energiewirtschaft, von dem offiziellen Report, die haben berichtet, dass 2024 84% der neu geschaffenen Energieversorgung in den Vereinigten Staaten Solar und Wind ist, also 84% davon. Also es sind alles sehr, sehr gute Ansätze und Zeichen. Auf der anderen Seite hast du irgendwie Davos, wo im Grunde ja zumindest hinter verschlossener Türe gesagt wurde, die 1,5 Grad Celsius Grenze können wir schon mal knicken. Ja, und jetzt gucken wir uns irgendwie 4 Grad an, was beunruhigend ist und auch gefühlt, ganz ehrlich, ich meine, ihr habt das wahrscheinlich in Deutschland auch, aber hier in den USA, zumindest wo ich bin, gefühlt ändert sich das Wetter.
Ja.
Also ja, kriegst du mit. Und ich glaube, das erfordert schon irgendwie so ein bisschen mehr so ein Call to Arms, weil das Problem, das Riesenproblem mit der Klimawende ist, dass es eben nicht eine Sache ist. Das sind halt irgendwie 1000 Dinge, die wir alle machen müssen. Und zwar parallel. Und es macht mir schon Sorgen. Also ich glaube, es ist eine Riesen-Opportunity und macht mir auch auf der anderen Seite Sorgen.
Ja.
Und dann gibt es eben oft, wie gesagt, auch diese Lichtblicke. Ne? Also so, was du sagtest mit Google, die 84%. Ein Freund von mir hat einen Venture-Fonds, einen großen Venture-Fonds aufgesetzt rund um das Thema Biodiversity, also um die Biodiversität zu erhalten etc. Also da passiert eine ganze Menge.
Ja.
Also so ein bisschen gemischte Gefühle.
In Deutschland diskutieren ja Gott sei Dank mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen auch über die Kreislaufwirtschaft, über Nachhaltigkeit. Ich habe so den Eindruck, wir sind über das Greenwashing so ein bisschen hinaus und schauen jetzt, dass wir da wirklich angreifen können. Und gleichzeitig wird in Deutschland immer darüber gesprochen, wie können wir auch wettbewerbsfähig bleiben, ja, mit den Amerikanern, mit den Chinesen. Und dann wollen aber viele in Deutschland auch weniger arbeiten, nur noch 4 Tage am allerliebsten. Was so eine Spannung ergibt, von eigentlich wir brauchen mehr Arbeit und andererseits irgendwie wir wollen nicht mehr so viel. Wie siehst du das aus Amerika, die deutsche Wirtschaft? Wir haben natürlich diese Hidden Champions, diesen Mittelstand, ja, diese ganzen Dinge, aber trotzdem muss da was passieren. Wie blickst du da drauf?
Ja, ich glaube, also ganz kurz nochmal zu dem anderen Thema, womit du angefangen hast, so diesen Widerspruch zwischen irgendwie wir wollen Änderung schaffen, aber dann verhalten wir uns nicht entsprechend.
Ja.
Du hast es in den USA sehr stark, ich weiß nicht, ob du mitverfolgst, hier gibt es so ein chinesisches Unternehmen Temu, das ist so Fast Fashion und alles mögliche, kommt also aus China, was im Grunde die Verkörperung der Konsumkultur ist, ja, und du hast halt diese Ironie zwischen auf der einen Seite irgendwie so, ja, wir müssen jetzt grün werden und weniger und nachhaltig, ja, und dann auf der anderen Seite kaufen wir irgendwie ein 12er-Pack Socken für irgendwie 3,99 €, die uns aus China geschickt werden. Also so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Deutsche Wirtschaft, ich glaube, es ist schwierig. Also wir arbeiten nicht so wahnsinnig viel mit deutschen Unternehmen zusammen, einfach aufgrund der Zeitunterschiedsgeschichte. Ich glaube, es gibt viele deutsche Unternehmen, also zumindest die ich mir so angucke, die wahnsinnig gute Sachen machen. Also als Beispiel Otto Bock, weltgrößter Prothesenhersteller, macht unglaublich coole Sachen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich schon so ein bisschen Befürchtung, wenn du dir so das deutsche Industrierückgrat anguckst, also so Volkswagen und Konsorten, ja, und ich mir angucke, was eben Unternehmen wie BYOD zum Beispiel in China machen oder Tesla auch hier in den USA. Also ich glaube, es ist kompliziert und ich kann aber auch, es ist verständlich, weil es ist unglaublich schwierig, groß geplante Veränderungen durchzuführen. Ich meine, wenn du irgendwie Volkswagen bist, hast du 500.000 Mitarbeiter oder sowas in der Richtung, ja. Versucht irgendwie mal diesen Tanker irgendwie zu bewegen.
Ja, ja.
Das ist nicht einfach.
Und vielleicht kannst du uns dann zum Abschluss des Interviews auch noch so eine Sache mitgeben, wenn wir mit einem kleinen Schritt beginnen können. Vielleicht ist es ja auch dieses Be Radical. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, was du sagst, aber eine Sache, die du uns mitgeben kannst am Ende oder auch am Anfang dieses Jahres ja noch, 2024. Wenn wir offener werden wollen für Innovationen mit unserer Neugier, mit all dem, was wir heute auch besprochen haben, was gibst du uns da noch heute auf den Weg?
Weniger sprechen, mehr machen. Also irgendwie für mich immer so dieses Thema irgendwie, statt dass wir irgendwie 3 Stunden darüber uns unterhalten, was AI für unser Unternehmen machen könnte, verbring lieber 1 Stunde damit, ChatGPT dir anzugucken und mal zu gucken, was du machen kannst. Also ich glaube, es gibt so ein bisschen so diese Tendenz, dass wir einfach alles irgendwie zerreden müssen. Mir hat mal jemand gesagt, das ist der ehemalige Leiter von Design Thinking für Google X, also die Moonshot Factory bei Google, Tom Chi, der hat mir mal erzählt, Action leads to insight more often than insight leads to action.
Sehr schön. Ja,
also Dinge tun führt dazu, dass du was lernst, deutlich häufiger, als wenn du irgendwie versuchst, was zu verstehen und dann darauf hoffst, dass dann was passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Motto.
Ja, wir lesen in Deutschland immer gerne die Bücher und dann machen wir nochmal einen Arbeitskreis und dann werten wir das aus. Vielen Dank, Pascal. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Bleib gesund und bist du irgendwann auch nochmal in Deutschland? Du bist ja auch als Speaker unterwegs.
Ja, mein Vater lebt in Köln. Den werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen wieder mal besuchen.
Vielen Dank. Schöne Grüße rüber in die USA und bis bald. Mach's gut.
Danke dir.
Danke dir. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Und ich danke euch nicht nur fürs Zuhören, sondern bitte euch auch um etwas, nämlich um Feedback. Schreibt mir unbedingt, wie es euch gefallen hat. Geht dazu auf meine Webseite gabrielrath.com. Schreibt mir gerne eine E-Mail, wie gefällt euch das? Und ich komme natürlich auch gerne zu euch als Moderator. Ich moderiere nicht nur diesen Podcast, sondern ich moderiere auch sehr gerne Veranstaltungen, Konferenzen. Und ich habe auch eine super Keynote, nämlich die wichtigsten Learnings aus 5 Jahren New Work Chat Podcast, seit 2018 mache ich das ja. Und dann packe ich euch natürlich in die Shownotes nicht nur meine Website, sondern vor allen Dingen ja auch die Website von Pascal, Be Radical, sein LinkedIn-Profil. Also folgt ihm mal und abonniert vor allen Dingen auch sein Newsletter, den tue ich euch auch noch mit rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Kurzer Veranstaltungshinweis dann noch für euch, am Montag, den 11. März, bin ich zu Gast bei Samir Ayoub, dem CEO von Designfunktion. Der macht einen wunderbaren LinkedIn-Live-Talk zum Thema Arbeitgeberattraktivität. Da könnt ihr auf jeden Fall dabei sein, einschalten, dazu einfach bei LinkedIn entweder dem Samir folgen oder mir oder beiden. Und dann könnt ihr das Ganze live verfolgen um 15 Uhr am 11. März. Könnt ihr dort auch kommentieren, Fragen mit reinhauen. Würde ich mich freuen, wenn wir uns da sehen und lesen. Und ansonsten geht es hier weiter mit dem New Work Chat nächste Woche. Dienstag aktuell 2 Folgen pro Woche auf die Ohren. Ich danke euch fürs Zuhören und würde sagen, bleibt gesund und bleibt connected.